So, jetzt kommen wir zum Ende der Heilsgeschichte. Und aufgrund der biblischen Prophetie können wir voraussagen, was in den nächsten Jahrhunderten passieren wird auf der Erde. Wir kommen nun zu der siebenten Heilzeit, die Zeit des Königreiches. Die Zeit des neuen Bundes, die Zeit der Vollendung der Verheißung des neuen Bundes. Das Alte Testament ist voll von Verheißungen über einen künftigen Heilsbringer und König Gottes, der im Laufe der Heilsgeschichte als Messias verdeutlicht wird. Der Meschiach, der Gesalbte, dieser Begriff taucht zum ersten Mal auf zur Zeit des Propheten Samuel, zum Beginn der Königszeit. Der Meschiach, das ist der erwählte, von Gott persönlich ins Amt eingesetzte und gesalbte König und Priester des Allerhöchsten. Und es fing an mit der einfachen Verheißung, ein Männlicher wird geboren nach dem Sündenfall von einer menschlichen Frau. Und dann konkretisierten sich, wie wir schon bei Abraham gesehen haben, bei den Vätern, die Verheißungen konkretisierten sich immer mehr. Und immer mehr im Alten Testament und auch in der Geschichte Israels, besonders in den Propheten, wurde dann deutlich, dass Gott eines Tages einen besonderen Knecht senden wird. Es wurde mehr und mehr konkretisiert, was er tun würde. Und die ganzen Propheten des Alten Testamentes sprechen vom Kommen des Messias. Und dieser Messias würde, wie auch deutlich wurde, mehr und mehr gleichzeitig ein Mensch aus der Abstammungslinie des Königshauses David sein und gleichzeitig Sohn Gottes sein. Eines allerdings wurde im Alten Testament noch nie verraten, sein persönlicher Name. In den Sprüchen gibt es eine interessante Aussage, da wird beschrieben, wie Gott die Welt schuf und wie ihm ein Werkmeister zur Seite steht. Und in den Sprüchen wird dann die Frage gestellt, kennst du den Allerhöchsten und kennst du den Namen seines Sohnes? Also auch im AT wird schon deutlich gemacht an verschiedenen Stellen, dass Gott einen Sohn hat. Der Name des Sohnes war nicht bekannt. Der Schem, das ist der Begriff Name, war zur Zeit des AT nicht bekannt. Und erst als Jeschua geboren wird, da bekommt sein Stiefvater Josef, denn adoptiert an Sohnes statt und damit trat Jesus in die rechtliche Thronnachfolge auf dem Thron David zu Jerusalem in dieser Welt ein und über Maria stammte er von David und durch den Geist gezeugt stammte er von Gott. Erst da wird bei der Ankündigung der Geburt der Schem der Name verraten. Er heißt Immanuel, Gott ist bei uns, sein persönlicher Zuname ist Jeschua, Rettung und Hilfe. Also das ganze Alte Testament studiert die Propheten. 60% der Bibel, schätze ich, sind Prophetie. Und wir müssen diese Prophetie in den Grundzügen kennen. Und die ganzen alttestamentlichen Texte reden davon, von der Wiederherstellung des paradiesischen Zustandes, der durch den Sündenfall verloren war, als Gott seine Herrschaft persönlich zurückzog und die Welt für eine gewisse Zeit der Macht der Finsternis und des Todes überließ. Die Bibel spricht davon, dass Gott sein Königreich, dessen Aufrichtung er durch Israel in der Geschichte plante, dass er dieses Königreich am Ende der Zeit über alle Völker auch wieder aufrichten wird, wenn er Weltherrscher ist und wieder in seine rechtmäßige Herrscherposition eingesetzt wird. Und so spricht die Bibel auch davon, dass auch der Zustand von Eden für die ganze Welt eines Tages wiederhergestellt wird, dass das Heil nicht nur die Seelen der Menschen betrifft, sondern das Heil, das Gott in der Zukunft schaffen wird, ist so umfassend, dass es die gesamte Schöpfung umschließen wird, wie wir gleich an verschiedenen Stellen auch aus den Propheten sehen. Das Königreich Gottes auf Erden, die Wiederherstellung der Königsherrschaft Gottes, das ist das Hauptthema der Heiligen Schrift. Und es ist das Ziel der Vollendung der gesamten Heilsgeschichte Gottes. Wir gehen jetzt verschiedene Stellen durch, Offenbarung Kapitel 19. Da möchte ich die Verse 11 bis 16 lesen. Apostelgeschichte Kapitel 19, die Verse, Pardon, ihr wisst halt gut drauf. Vielen Dank. Also Offenbarung steht ja hier auch. Offenbarung 19 ab Vers 11. Die Offenbarung ab Kapitel 6 mit den Siegelgerichten, den Posaunengerichten und Schalengerichten beschreibt die 70-jährige Jahrwoche Daniels in 7 Jahren chronologisch im Ablauf. Also Offenbarung ab Kapitel 6 mit dem Brechen des ersten Siegels, nachdem zuvor die 24 Ältesten vor dem Thron angebetet haben, bricht das Lamm das erste Siegel und ab da beginnt der chronologische Ablauf der 70. Jahrwoche Daniels 7 Jahre. Und das Ganze schließt dann tatsächlich Kapitel 19 ab mit der Wiederkunft Jesu am Ende der großen Trübsal in Macht und Herrlichkeit, wenn das Gericht über die lebende Menschheit, die 2000 Jahre die Chance hatte, das Heil anzunehmen und nicht wollte, und über das lebende Israel, das auch viele tausend Jahre Gottes Heilshandeln erlebte und nicht wollte. Und dann wird nach dem Gericht über die lebende, noch lebende Menschheit, wird dann mit der Wiederkunft des Messias in Macht und Herrlichkeit die Königsherrschaft Gottes auf Erden aufgerichtet werden. Und so lese ich nun, was dann am Ende der großen Trübsal passiert. Offenbarung Kapitel 19, Vers 11. Ich sah den Himmel geöffnet und siehe, ein weißes Pferd, der darauf saß. Er heißt der Treue und Wahrhaftige, und in Gerechtigkeit richtet und streitet er. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Auf seinem Haupte sind viele Kronen. Er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Die Heere im Himmel folgen ihm nach auf weißen Pferden. Und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stabe weiden. Und er tritt die Weinkelter des Grimms des Zornes Gottes des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König aller Könige und Herr aller Herren. Wenn die Katastrophe der großen Trübsal am Höhepunkt ist, die kosmische Katastrophe, von der die Propheten reden, die militärische Katastrophe, die zur fast Auslöschung der Menschheit führt, wenn keine Hoffnung mehr für die Welt besteht, dann wird der kleine Überrest Israels nur noch schreien, Jahwe, fahre herab und hilf uns. Und dann wird der ewig Seiende in der Offenbarung seines Sohnes herniederfahren und wird seine Feinde vernichten und zertreten und seine Herrschaft durchsetzen. Er wird hier beschrieben, ein weißes Kleid, das wie in Blut getaucht ist. Das ist das Bild eines Keltertreters. Wenn im Alten Testament oder auch heute der spanische Superwein, der Porto, wird so hergestellt, der wird getreten mit den Füßen. Und die Trauben werden auf diese Weise zermatscht und dann wird der Saft abgeschöpft und der Wein daraus gegoren nachher. Und dieses Bild gebraucht der Verfasser der Offenbarung, er kommt in einem weißen Kleid und er tritt die Nationen, er zertritt regelrecht ihre Leiber, dass das Blut nur so spritzt. Die Bibel spricht davon, dass vor ihm her die Pestilenz geht. Meteoritenregen krachen herunter, zerschmettern die Armeen, die Israel überfallen haben, zerschlagen sämtliche Kulturen. Die Bibel spricht von einem globalen Erdbeben, das alle großen Kulturen der Welt untergehen in einer glühenden Magmamasse. Die Bibel spricht von einer Taumelbewegung der Erde, vom Aufreißen der Kontinentalplatten mit hunderte Kilometer weiten Magma-Ausfließungen, sodass die Erde dann vernichtet wird durch eine Feuerflut, wie vorher schon mal durch eine Wasserflut. Und so wird er kommen. Die Leichen im Nahen Osten, die werden sich stapeln, sie werden verfaulen. Man braucht Monate, schreibt Hesekiel, um die Leichen zu sammeln. Es wird ein fürchterliches Gemetzel geben, wenn der Herr der Herren wiederkommt als Kriegsherr mit seinen himmlischen Heeren um alle Feinde in dieser Welt wirklich zu vernichten. Und er bewahrt in dieser Katastrophe nur einen ganz kleinen Teil der Menschheit, sodass Jesaja sagt, einen Mann werde ich seltener machen als Gold. Dass man sehr lange suchen muss, überhaupt noch einen lebenden Mann zu finden. Und viele Frauen werden sich an einen Mann hängen und sagen, du brauchst nicht für uns zu sorgen, wir wollen nur deinen Namen tragen, damit wir noch rechtlich geschützt sind. Und die Bibel spricht ja auch davon, wenn Israel wäre wie der Sand am Meer, es wird nur ein kleiner Überrest übrig bleiben. Wenn diese Katastrophe der großen Trübsal, die in den Propheten genau beschrieben wird, und Johannes übernimmt vieles auf der Offenbarung, wenn das passiert, werden die meisten nicht überleben. Wollen wir da durch? Ich nicht. Ich möchte vorher nach Hause. Und deshalb passt das einfach gar nicht so recht zusammen. Das Königreich auf Erden bricht an mit der Wiederkunft des Messias in Macht und Herrlichkeit. Mit der endgültigen Vernichtung aller seiner Feinde, mit dem Antritt seiner Herrschaft auf dem Throne Davids zu Jerusalem. Ich möchte vielleicht eine Parallele noch einschieben, gehen gleich hier weiter, dass wir Matthäus Kapitel 24 einmal aufschlagen. Wir werden die Endzeitrede Jesu ja bei unserem Seminar in 3 Wochen behandeln und ich möchte daraus eine Stelle herausgreifen. Matthäus Kapitel 24 ab Vers 29. Jesus bezieht sich in dieser Rede sehr viel auf die 70. Jahrwoche Daniels. Und dann wird in 29 sagt er voraus: Am Ende der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden. Der Mond wird nicht mehr seinen Schein geben. Die Sterne werden vom Himmel fallen. Die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wie kommt Jesus Christus wieder? Er kommt in der Schechina wieder. Er kommt wieder als Gott, so wie Daniel es beschreibt. Einer, der einem Menschensohne gleicht, wird zu dem Allerhöchsten gebracht. Der Allerhöchste übergibt ihm die Herrschaft über alle Völker. Und dann wird der Sohn des Menschen, der einem Menschen gleicht, wieder in die Erde geschickt, in die Atmosphäre, auf die Erde, um die Herrschaft Gottes durchzusetzen, die ihm im Himmel übergeben worden ist. Und auch hier wird davon gesprochen, dass es zu gewaltigen Erschütterungen des Kräfteverhältnisses des gesamten Sonnensystems, ja des gesamten Universums kommen wird. Die Bibel spricht davon, dass das Universum, das sich im Moment in einem explosionsartigen Ausbreitprozess in Lichtgeschwindigkeit befindet, dass dieses Universum in sich selbst zurückfallen wird, was mit der Relativitätstheorie des Einstein auch zu erklären ist. Und es wird eine unvorstellbare kosmische Katastrophe geben, verbunden mit riesigen Erdbeben unvorstellbarer Art, mit einer militärischen Katastrophe. Die Menschen schlachten sich gegenseitig ab, Seuchen, Katastrophen unvorstellbarer Art. Und dann wird die Wolke der Herrlichkeit erscheinen. Und Zacharja sagt, sie werden ihn sehen in der Wolke der Herrlichkeit, die sich im Alten Testament schon offenbarte auf dem Sinai über der Stiftshütte, wird das Licht der Glanz der Gottheit aufblitzen. Und in dieser Wolke der Herrlichkeit werden sie den sehen, Israel, der dem Sohne eines Menschen gleicht. Sie werden ihn sehen, den sie durchstochen haben. Sie werden weinen. Und dann wird Gott sich über sein Volk in wunderbarer Weise erbarmen und der neue Bund findet endlich seine Erfüllung. Und jetzt wollen wir diese Stellen auch noch einmal kurz durchgehen und Joel noch mal etwas intensiver betrachten. Ich lese jetzt einfach noch mal Jeremia Kapitel 31, 31 bis 34. Und wo Petrus ja schon sagte, dass das damals oder andeutete, dass es im Prinzip bei der Gründung der jüdisch-messianischen Gemeinde eine Art Vorerfüllung war. Da sprechen die Propheten ja davon, dass am Ende der Zeit diese Weissagungen voll in Erfüllung gehen werden. Und dann wird das so wörtlich in ganz Israel in Erfüllung gehen. Und wir lesen es jetzt einfach nochmal unter diesem Gesichtspunkt. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss, an dem Tag, als ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Lande Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr bin, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Inneres hineinlegen. Ich will es auf ihre Herzen schreiben. Und ich bin dann wirklich ihr Gott. Und dann sind sie wirklich mein Volk. Dann wird keiner mehr seinen Nächsten ermahnen müssen. Am Ende von Vers 34. Ich werde ihre Missetaten vergeben und an ihre Sünden nie mehr denken. Und dann ist Israel geheilt. Dann ist Israel innerlich erneuert. Und dann ist die Schuld Israels während der Zeit des Gesetzes, während der ganzen Zeit der Diaspora unter den Heidenvölkern, die Schuld, die summarisch aufgelaufen ist über eine Zeit von rund 3500 Jahren, die Zeit der Gemeinde und die Zeit des alten Bundes, 3500 Jahre, dann wird all diese summarisch aufgelaufene Sünde für immer gelöscht und Gott wird nie mehr an diese Sünde denken. Gehen wir auch noch einmal kurz in den Propheten Hesekiel und lesen den Text jetzt auch noch mal im heilsgeschichtlichen Zusammenhang der Verheißungen des künftigen Königreiches. Hesekiel Kapitel 36. Und da möchte ich jetzt ein ganz klein Stückchen mehr lesen als das, was wir gerade gelesen haben. Hesekiel Kapitel 36. Ich lese ab Vers 24 und ein ganz kleines Stück über das hinaus, was wir gerade schon lasen. Ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Der Zionismus ist nicht unbedingt eine göttliche Bewegung. Das moderne Israel ist eine freimaurerische Gründung, besonders durch die Rothschilds finanziert. Und der Zionismus ist eine politische Bewegung. Aber natürlich handelt Gott immer in der Geschichte. Aber die wahre Sammlung Israels begann nicht 45, 48. Die volle Sammlung Israels, es begann schon, die wird zur Zeit des Millenniums kommen. Dann werden alle Völker, wie Jesaja sagt, sie werden eure Söhne und Töchter, die Heiden, auf den Schultern herbeitragen und sagen, hier, da sind noch welche, wir haben noch in Amerika welche gefunden, falls Amerika noch existiert. Wir haben noch hier welche gefunden auf unserem Kontinent, falls Europa überhaupt noch so existiert. Wir bringen sie alle nach Hause. Und das wird etwas sein. Dann wird Israel vollgesammelt werden. Und das sagt auch Hesekiel. Er sagt, wenn ich euch dann aus allen Völkern heraushole, und euch wieder in euer Land bringe, dann will ich reines Wasser über euch sprengen. Ihr werdet rein sein von allen euren Unreinigkeiten. Von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Ich will euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist in euer Inneres legen. Versteht ihr, ich versuche meine Stimme jetzt liebevoll klingen zu lassen. So wie Gott dann empfindet, in inbrünstiger Liebe, sagt er zu seinem Volk, es wird sein wie in früheren Zeiten der Verliebtheit, wenn ich als Eheherr euch als meine Geliebte wieder annehme. Dann werde ich das steinerne Herz aus eurem Herz wegnehmen. Ich will euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen. Ich will bewirken, dass ihr dann in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Und dann sollt ihr in dem Lande wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Ja, ihr sollt mein Volk sein. Ich will euer Gott sein. Ich will euch befreien von allen euren Unreinigkeiten. Ich will dem Korn rufen und es vermehren. Es wird keine Hungersnot mehr über euch kommen. Ich will auch die Früchte der Bäume, den Ertrag des Feldes vermehren, dass ihr künftig nicht mehr der Schmach des Hungers unter den Heidenvölkern tragen müsst. Dann werdet ihr an eure bösen Wege gedenken, an eure Taten, die nicht gut waren. Ihr werdet vor euch selbst Abscheu haben, wegen eurer Sünden. Vers 35. Dann wird man sagen, dieses verwüstete Land ist wie der Garten Eden geworden. Israel ist immer noch eine halbe Wüste, da wächst nur was mit Bewässerung. Also Eden ist noch lange nicht wiederhergestellt. Aber wenn Israel in der Zukunft gesammelt wird und ist und das Königreich auf Erden besteht, dann wird das Land ein Paradies werden. Das Land ist eigentlich eine verbrannte Felsenwüste. Aber wenn regelmäßig Regengüsse kämen, die weißen Kalksteinwände, Flüsse und Bäche überall mit Herden, große und kleine Siedlungen, Jerusalem als geistliches Zentrum, ein wunderbar grünendes und ständig blühendes Land mit Rhododendren und anderen Pflanzen ähnlicher Art und gleichzeitig die Felswände, weiße Kalksteinfelsen darin, das muss ein Land von einer unvorstellbaren Idylle werden. Und Gott sagt, da wo Eden eines Tages war, wird Eden wiederhergestellt als ein Musterländle für alle Völker der Erde. Und sie werden sehen, wie es ist, wenn Gott über ein Königreich regiert. Das ist die wahre Vollendung der Verheißungen an Hesekiel. Jetzt wollen wir auch Joel noch einmal in diesem heilsgeschichtlichen Zusammenhang der Endzeit und der Vollerfüllung betrachten. Hosea, Joel, Amos. Und ich möchte noch einmal Joel Kapitel 3 einige Verse lesen. Und dann aber auch aus dem 4. Kapitel. Hosea, Joel, Kapitel 3 noch einmal, das Gesamte. Nach diesem wird es geschehen, vorher noch, Kapitel 1 und 2, beschreibt Joel eine militärische Katastrophe, die über das heilige Land in der Endzeit einbrechen wird. Und dann bekommt das, und nach diesem, ja, also nach der Katastrophe, wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Und eure Ältesten werden Träume haben. Und eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Auch über alle Knechte und Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erde, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis, der Mond in Blut, ehe der große, schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es wird dann aber geschehen, jeder, der den Namen des Ewigseienden anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berge Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat, bei den Übriggebliebenen des Hauses Israel. Und wir lesen Kapitel 4, die Verse 1 bis 2. Ich ergänze es ein klein wenig. Und siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wenden werde, da werde ich alle Heidenvölker versammeln und sie ins Tal Josaphat in die Ebene Hamagedon bei Jezreel hinabführen. Ich werde mit ihnen ins Gericht gehen, wegen meines Volkes und meines Erbteils Israels, weil sie es unter die Heidenvölker zerstreut und mein Land verteilt haben. Wir springen in den Vers 9. Ruft es aus unter den Heiden, rüstet euch zum heiligen Krieg. Weckt die Heiden auf, alle Krieger sollen einrücken und hinaufziehen. Schmiedet eure Pflugscharen zu Schwertern um und eure Rebmesser zu Spießen. Der Schwache soll sprechen, ich bin stark. Kommt, eilt herbei, eilt ihr Heidenvölker ringsum. Versammelt euch, dorthin führe der Herr, führe, o Herr, deine Heiden herab, deine Helden. Die Heidenvölker sollen kommen und sich aufmachen, in das Tal Josaphat ziehen, die Ebene Jezreel. Dort werde ich zu Gericht setzen über alle Heidenvölker. Legt die Sichel an, die Ernte ist reif, kommt und tretet, die Kelter ist voll, die Kufen von rotem Wein fließen über und Blut, denn ihre Bosheit ist groß. Scharen um Scharen treffen ein im Tal der Entscheidung, denn nah ist der Tag des Herrn im Tal der Entscheidung. Sonne und Mond kleiden sich in Trauer, die Sterne verlieren ihren Glanz und der Herr wird aus Zion brüllen und von Jerusalem seine Stimme hören lassen, dass Himmel und Erde zittern. Aber der Herr ist eine Zuflucht für sein Volk und eine feste Burg für die Kinder Israels. Und ihr werdet dann erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, dass ich zu Zion wohne, auf meinem heiligen Berge. Jerusalem aber wird heilig sein und unreine Heiden werden es nie mehr betreten. Der Prophet Joel, ähnliche Texte finden wir in Jesaja, Hesekiel, Jeremia, spricht von einer unvorstellbaren kosmischen und militärischen Katastrophe am Ende der Zeit, siehe große Trübsal. Das ist der sogenannte Tag des Herrn, der Tag des Gerichtes, der Tag des Zorns. Und wenn das auf dem Höhepunkt ist, dann wird die Herrlichkeit erscheinen, der Sohn des Menschen wird herabfahren, seine Herrschaft über alle Feinde durchsetzen und sein Königreich ansetzen lassen. Es kommt also zu einer militärischen Verwüstung des gesamten Nahen Ostens, Israels durch die Armeen der Vereinten Nationen. Es kommt zu einer totalen Entfesselung des Bösen in der Herrschaft des Antichristus in der Vollendung der geplanten neuen Weltordnung mit einem neuen Weltheiligtum, Satanismus als Weltreligion und einer Weltregierung und einem Weltgerichtshof in Jerusalem, was von den Rothschild schon teilweise gebaut wurde und finanziert wurde. Ganz Israel ist übrigens finanziert durch die Rothschild-Banken. Globale kosmische und tektonische Katastrophen, der Aufmarsch aller Armeen zum Dritten Weltkrieg in den Nahen Osten, Einmarsch und Einfall über den Mittelmeerhafen Haifa, dort Aufmarsch der Armeen in der Ebene Jezreel und dann geht's los. Dann geht's los. Dann kommt ein Weltkrieg mit Katastrophen und Gott nutzt das, um seine Feinde für immer zu vernichten. Wir sind Zeitzeugen einer äußerst interessanten Entwicklung. Wir hatten nach dem Krieg 70 Jahre Freiheit und Demokratie und Wohlstand und wir konnten uns als Gemeinden ungestört entwickeln und wurden immer satter und fauler und angepasster an die Kultur dieser Welt. Im März 2020 begann eine Zeitenwende, die Corona-Zeitenwende. Und damit wurden die Strukturen der westlichen Demokratien zunehmend erschüttert. Und wir haben nun 2 Jahre hinter uns und vieles ist nicht mehr so, wie es vor dem März 2020 war. Und alle sagen, es wird auch nie wieder ein Zurückkommen. Und nun erleben wir die zweite Phase des Great Reset. Es fing an in der Ukraine. Und wir müssen realistisch sein. Die NATO hat den Krieg provoziert. Und die ukrainischen Nationalisten haben bereits seit 10, 20 Jahren systematisch den Donbass beschossen mit über 14.000 Ziviltoten. Davon redet heute keiner. Den Russen und Putin blieb eigentlich keine andere Wahl. Und das ist die Art der NATO immer gewesen, Kriege provozieren durch Scharmützel, durch Untergrundbewegungen. Und dann wurden die Kriege aufgebaut. Und alle sagen, der Ukraine-Krieg wird noch über Jahre fortgeführt. Die Wirtschaftsrezessionen dienen unter anderem zur Zerstörung sämtlicher Strukturen der westlichen Welt. Wir werden einen Finanzcrash erleben in den nächsten Jahren. Wir werden den weitgehenden Zusammenbruch der Wirtschaft erleben. Und wir werden möglicherweise, ich hoffe nicht, einen offenen Krieg zwischen Russland und China, auch im pazifischen Raum, zwischen den USA, der NATO und den westlichen Staaten erleben. Und viele Fachleute reden davon, dass das auch das Ziel ist. Ein globaler Weltkrieg zwischen Russland, China und den europäischen Staaten im Rahmen der NATO und Israel mitten dazwischen. Und Israel war jetzt schon sehr aktiv im Ukraine-Krieg. Sie haben Vermittlungsaktionen gestartet. Selenskyj ist Jude, der in Tel Aviv eine Villa von 8 Millionen Euro hat und verschiedene Häuser in der ganzen Welt. Das ist ein Millionär, der hat 40 Millionen Euro von den Amerikanern gekriegt, um seinen Job zu tun. Die Dinge sind nachweisbar. Und wenn sich diese Entwicklung weiterentwickelt und der Ukraine-Krieg dehnt sich aus, die ganze Ostfront der NATO, Richtung Türkei, Schwarzes Meer. Und man plant ja auch Russland nicht nur im Donbass zu bekämpfen, sondern auch da, wo sie überall in der Welt, in Afrika und im Nahen Osten aktiv sind. Es baut sich über Formosa, Taiwan, im Pazifik eine Front auf, zwischen Australien, Japan, den Vereinigten Staaten und China, das in den Pazifik strebt, die Seidenstraße nach Europa bauen wird. Wir sind also Zeitzeugen einer gewaltigen Erschütterung. Und wenn diese Entwicklungen so weiterlaufen, und ich glaube persönlich wird es so sein, kombiniert mit weiteren Pandemien und Lockdowns und dem Raub der Freiheiten, unseres Geldes und all dessen, was wir haben, wird die Gemeinde Gottes jetzt zunächst mal sicher unter verstärkten Druck geraten. Aber wir haben die Verheißung, dass der Herr Jesus uns nach Hause holt vor der großen Katastrophe. Und ich glaube persönlich, diese Entwicklung, die jetzt läuft und angelaufen ist seit März 2020, wird da hineinlaufen in den Bau einer neuen Weltordnung, wie es genau in den Propheten der Heiligen Schrift beschrieben wird. Und dann die Veränderung der Menschheit durch Genmanipulation, durch das Chippen. Letztendlich ist es dann die Zahl des Tieres, ohne die niemand mehr kaufen und verkaufen kann. Ist aber in der großen Trübsal, betrifft uns nicht. Wir werden noch was zu essen kriegen. Also diese Entwicklungen, die laufen, die technischen Voraussetzungen sind da. Wir sind Zeitzeugen einer Entwicklung. Die Zeit der Gemeinde läuft aus, die große Trübsal kommt und wir werden bald nach Hause gehen. Das sind ein paar ergänzende Überlegungen zu Joel. Und dann, wie Joel es beschrieb, in der höchsten Not, dann wird die Schechina, die Wolke der Herrlichkeit, erscheinen. Es kommt zu der allgemeinen Ausgießung des Geistes über den ganzen noch lebenden Überrest Israels. Und dann wird Rettung möglich sein durch den Ewigen für alle Völker, der zurückkehrt nach Zion. Und dann finden wir dann die Vollerfüllung des neuen Bundes, der im Alten Testament verheißen ist. Ich möchte mit uns jetzt noch ein paar kurze Stellen lesen über das tausendjährige Reich. Wisst ihr was? Lest doch einfach mal die Propheten und studiert mal über ein paar Monate die Weissagungen der Propheten über das künftige Königreich Israel. Es ist ein wunderbares, bereicherndes Studium. Und ich möchte uns ein paar kurze Leckerbissen heute Morgen zeigen. Zunächst aber noch Offenbarung Kapitel 20, 1 bis 3, eine wichtige Aussage. Offenbarung Kapitel 20, die Verse 1 bis 3. Die Propheten redeten nämlich immer über das kommende Königreich. Sie sagten allerdings nicht etwas, was dann später erst durch den Apostelpropheten Johannes geoffenbart wurde, was wir jetzt lesen. Offenbarung 20, Abvers 1. Ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. Er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre. Und er warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die 1000 Jahre vollendet sind, und danach muss er noch für eine kurze Zeit losgelassen werden. Die Offenbarung spricht davon, wenn der Messias in Macht und Herrlichkeit wiederkommt, wird Satan, der seit dem Sündenfall unter göttlicher Zulassung König der Erde ist, wird ihm diese Herrschaft genommen. Und Christus wird Satan für 1000 Jahre binden. Und hier ist eine Zeitangabe, die zeigt uns, das Königreich Gottes auf Erden, bevor es dann in Ewigkeit in einer neuen Schöpfung sich fortsetzt, wo wir alle leben werden, wird es auf Erden für 1000 Jahre existieren. Satan wird gebunden. Und das bedeutet, es wird eine völlige atmosphärische Veränderung gehen. Jetzt spüren wir oft das Böse. Wir haben Angstgefühle durch die Pandemie, Angst vor Gefahren. Das wird es nicht mehr geben. Da ist etwas in der Luft, Paulus sagt, die geistigen Mächte der Bosheit sind in der Atmosphäre der Erdhülle gegenwärtig, da wirken sie. Das alles wird es nicht mehr geben. Es wird eine Atmosphäre unvorstellbaren Friedens geben. Die Menschen werden glücklich sein, sie werden fröhlich sein. Angst und Bedrängung und Kriege wird es für 1000 Jahre nicht mehr geben. Es wird sich eine neue Menschheit entwickeln, wie nach der Sintflut. Das Volk Israel wird aufblühen und so groß werden, dass das Land für das Volk zu eng wird. Und es wird ein paradiesisches Leben sein. Und die Menschheit, die das 1000 Jahre miterlebt, muss am Ende des 1000-jährigen Reiches nochmal eine Entscheidungsfreiheit bekommen. Deshalb wird Satan danach noch einmal für eine ganz kurze Zeit losgelassen. Die Offenbarung beschreibt, dass er noch einmal alle Völker verführen wird, gegen die Herrschaft Gottes zu rebellieren. Und dann kommt es zur Auflösung der sichtbaren Schöpfung und zur Neuerschaffung eines neuen Universums, einer neuen Erde, auf der dann alle Erlösten aus allen Zeiten der Heilsgeschichte mit einem neuen Auferstehungsleib in Ewigkeit leben dürfen und in der Gemeinschaft der Gottheit das Erbe genießen dürfen. Das Königreich Gottes bricht also an auf Erden und besteht dort für 1000 Jahre. Eine der schönsten Stellen der Bibel, finde ich, ist Jesaja Kapitel 2, 1 bis 5. Und diese Aussagen aus Jesaja, die haben schon manchen Maler inspiriert. Wir werden gleich Jesaja 11 lesen. Es gibt ganz bekannte Gemälde. Aber erstmal Jesaja Kapitel 2, da möchte ich uns die Verse 1 bis 5 lesen. Das Wort des Herrn an Jesaja, den Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem, erschaute es. Es wird geschehen am Ende der Tage. Da wird der Berg des Hauses des Herrn fest gegründet stehen an der Spitze aller Berge. Er wird erhoben sein über alle Höhen. Und alle Heiden werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Israel, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird Recht sprechen zwischen den Heidenvölkern und viele Völker zurechtweisen, sodass sie ihre Schwerter wieder zu Pflugscharen schmieden werden und ihre Speere zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben. Sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Komm, o Haus Jakobs, ihr 12 Stämme Israels, lasst uns wandeln im Lichtglanz der Herrlichkeit, die über unserem Tempel steht. Wisst ihr, das ist faszinierend. Die Bibel sagt, dass durch die tektonische Umgestaltung des gesamten Planeten Erde alle Hochgebirge ins Erdinnere absinken werden. Und dass sich dort, wo jetzt Jerusalem besteht, auch das wird völlig vernichtet werden und in der Erde absinken, beschreiben die Propheten. Das Gebirge Juda wird absacken. Aber es wird eine große Ebene und Kanaan bedeutet eigentlich große Ebene. Das verheißene Land Kanaan bedeutet große Ebene. Und mitten in dieser großen Ebene wird sich ein Berg erheben, der dann höher sein wird als alle anderen Gebirgsrücken der Welt. Und auf diesem Berg wird der neue Tempel gemäß Hesekiel gebaut, der 4. Tempel. Dort wird das neue Jerusalem gebaut und in diesen Tempel wird die Wolke der Schechina wieder einkehren und dann sichtbar darüber stehen in einer Wolkensäule bei Tag und eine Feuersäule bei Nacht. Und alle Völker werden regelmäßig wallfahren nach Jerusalem, werden ihre Abordnungen schicken, die ihre Unterwerfung durch Gaben zum Ausdruck bringen. Alle Völker werden anbeten, sie werden Gott sehen, mit ihren eigenen Augen verhüllt in der Wolke der Herrlichkeit. Und die Juden werden ihnen beibringen, wie man Opfer darbringt, wie man diesem Gott naht. Die Heiden werden eingeführt in das Gesetz Mose, in die Kultvorschriften des Gesetzes Mose. Sie werden auf diese Weise, auf ganz andere Art wie zur Zeit der Gemeinde, in Jerusalem Heil und Erlösung finden. Und viele Völker werden sich Israel anschließen. Sie werden ihnen als Diener zur Verfügung stehen. Sie werden die Hausmeisterarbeiten im Heiligtum tun. Es gibt so viele wunderbare Dinge. Also, das Königreich Gottes auf Erden hat eine geistliche Mitte. Jerusalem ist die Residenz der Gottheit, das Zentrum des Königreiches Gottes, der Ort des Tempels des Gottes Israels, Ort der Wallfahrt für alle Völker auf Erden. Und das Friedensreich Gottes wird ausgeweitet, indem die Völker das Recht Gottes gemäß dem Gesetz Mose erlernen und es durchsetzen und tun. Und alle Völker der Erde gehorchen dem König und dem Gesetz Israels, die Vollerfüllung des verheißenen neuen Bundes für Israel. Noch 2, 3 kurze Stellen, Jesaja Kapitel 11, die Verse 6 bis 9. Jesaja Kapitel 11, die Verse 6 bis 9. Stefan und ich sprachen gerade noch darüber, es gibt ein wunderbares Gemälde, das das beschreibt, dieses Bild. Kapitel 11, ab Vers 6. Da wird der Wolf bei dem Lämmchen wohnen, der Leopard wird sich bei dem Ziegenböcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein, ein kleiner Knabe wird sie treiben. Kuh und Bärin werden miteinander weiden und ihre Jungen zusammen lagern. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter und der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle des Giftotters ausstrecken. Sie werden nichts Böses tun, noch verderbt handeln auf dem ganzen Berge meines Heiligtums. Die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn. Wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Und es wird geschehen an jenem Tage, da werden die Heidenvölker fragen nach dem Wurzelspross, der aus dem Stamme des abgehauenen Königtums Isai David hervorgekommen ist, Jeschua, der als ein Banner, als ein Werbezeichen in der Wolke der Herrlichkeit sichtbar steht vor allen Völkern. Und seine Wohnstätte wird herrlich sein. Wenn das Königreich Gottes auf Erden aufbricht, wird Eden wiederhergestellt werden. Kein Tier wird mehr das andere fressen. Evolutionstheorie kein Thema mehr. Friss oder stirb, um zu überleben, wird es nicht mehr geben. Das Böse wird nicht mehr herrschen. Und das wird sich sogar niederschlagen in der Fauna und in der Flora des Planeten während der Zeit des Königreiches. Raubtiere, Pflanzenfresser, sie alle werden nur noch gemeinsam leben, Pflanzenfresser sein. Die Erde wird erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Die Jesaja sagt einmal, so wahr meine Herrlichkeit die ganze Erde erfüllen soll. Die Erde ist ein Planet, tausende von Kilometern. Und die Wolke der Herrlichkeit wird zu Jerusalem mit der Spitze stehen. Und wenn Gott sagt, dass meine Herrlichkeit die gesamte Erde erfüllen wird, bedeutet das doch Folgendes. Die Wolke der Herrlichkeit geht in Jerusalem hoch und verbreitet sich dann über die gesamte Erde, über den gesamten Planeten. Der Himmel wird nicht mehr bläulich erscheinen als Reflexion der Wasserfläche wie nach der Sintflut, sondern vielleicht wie ein wunderbarer glühender Sonnenuntergang am Abend. Der Himmel wird wie ein Feuer sein. Und überall wird man die Herrlichkeit der Gottheit in der ganzen Welt sehen, die in den höchsten Schichten der Atmosphäre die gesamte Erde erfüllt. Gott ist Herr über Himmel und Erde. Wir lesen noch Jesaja 65. Dann kommen wir auch zum Ende. Jesaja 65, die Verse 19 bis 23. Lest Jesaja, der schreibt enorm viel über dieses Königreich Gottes. Ist eines seiner zentralen Themen. Jesaja Kapitel 65, die Verse 19 bis 23. Und ich selbst werde frohlocken über Jerusalem. Ich werde mich freuen über mein Volk. Es soll kein Klagelaut und kein Wehgeschrei mehr darin vernommen werden. Es soll dann nicht mehr Kinder geben, die nur ein paar Tage leben, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen. Wenn jemand als Hundertjähriger stirbt, dann wird er noch als junger Mann gelten. Und wer nur 100 Jahre alt wird, der wird angesehen als ein vom Fluch getroffener Sünder. Sie werden Häuser bauen und sie auch bewohnen. Sie werden Weinberge pflanzen und auch deren Früchte genießen. Sie werden nicht bauen, damit ein anderer es bewohnt, und nicht pflanzen, damit ein anderer es isst, sondern gleich dem Alter der Bäume wird das Alter meines Volkes sein. Was ihre Hände erarbeitet haben, werden meine Auserwählten auch verbrauchen. Sie werden nicht mehr sich vergeblich mühen und nicht mehr Kinder für einen jähen Tod zeugen. Gott wird Segen schaffen, auch über sein eigenes Volk. Sein eigenes Volk wird für ihn sein wie eine Miniaturwelt, die er sieht, über der er wohnt, und er wird eine grenzenlose Freude haben. über die Kinder, die Alten, die Familien. Israel wird ein Volk sein, das ihm Freude bereitet von ganzem Herzen. Und die segensreichen Wirkungen werden sich auch darin äußern, dass nie mehr unschuldige Kinder sterben, dass nie mehr Aborte erfolgen, dass nie mehr Kleinkinder durch Unfälle sterben und krank werden. Diese segensreichen Wirkungen werden sich auch darin erfüllen, dass die Alten viel, viel älter werden. Ich werde jetzt 70 dieses Jahr. Man kann nicht mehr so in früheren Jahren. Und wenn ich mir vorstelle, Michael, du würdest da leben, du wärst ja noch ein Jüngling mit 70. Du würdest ja noch rumspringen und Volleyball spielen und alle möglichen Dinge machen, und was du jetzt gar nicht mehr so machen kannst. Die alte Rotbuche vor unserem Haus ist 300 Jahre alt. Und diese Bäume können mehrere hundert Jahre alt werden, bevor überhaupt Alterungserscheinungen kommen. Ein knallhartes Holz mit so einem Stamm inzwischen. Und wenn ich mir vorstelle, die Menschen werden 600, 700 Jahre alt, wie vor der Sintflut, dann wird das wunderbar sein. Dann werden sie auf den Gassen Jerusalems sitzen, wird gesagt. Die Alten werden auf ihre Stäbe gestützt sein, werden sich freuen an den Kindern, die lärmen und spielen. Es wird ein wunderbares Paradies sein. So wird Gott sein Volk Israel segnen vor allen Völkern. Und alle Völker werden beispielhaft endlich sehen, was Gott von dem Sinai her schon eigentlich wollte. Ihr werdet erhöht werden über alle Völker. Ich werde ein Königreich von Priestern durch euch bauen. Und alle Völker werden am Musterbeispiel Israel sehen, wie segensreich es wird, wenn Völker dem allmächtigen Gott dienen und sich ihm unterwerfen. Auch das Millennium ist dann die Vollendung der Heilsgeschichte in dieser Welt. Die siebente Heilzeit endet auch, wie sie mit einem Bundesschluss begonnen hat, in einem Gericht. Und das nenne ich jetzt nur noch Offenbarung 20, Vers 11. Das Millennium endet mit der Auflösung der jetzigen Schöpfung und mit dem Endgericht am großen weißen Thron, wo dann alle aus allen Zeiten der Heilsgeschichte, die das Heil Gottes abgelehnt haben, sich für ihre Sünden vor Gott rechtfertigen müssen, und sie werden hinausgestoßen in das ewige Verderben, in die ewige Qual. Wisst ihr, was die Hölle ist? Ich beschreibe sie mal. Unser Universum ist eigentlich nur Energie, mehr nicht. Aufgrund der Grobheit unserer Sinne haben wir den Eindruck, sie sei fest. Aber unser Universum ist eine unvorstellbare Summe von Energie, die sich in elektromagnetischen Wellen wie Elektronen, Atomen äußert. Die Bibel spricht davon, dass das Universum am Ende der Zeit zusammenfällt und komprimiert wird zu einer unvorstellbaren Gluthölle, der Summe aller Energien des Universums. Und das ist der ewige Tod. Und in diesen ewigen Tod, einer ewig stehenden Gluthölle, wo nichts mehr geschieht und nichts mehr möglich ist, in Ewigkeit seiend bleibend, werden alle hineingestoßen, die das Heil Gottes ablehnen. Falls noch jemand unter uns heute Morgen sein sollte, der Jesus noch nicht angenommen hat, Mensch, willst du da rein? Nimm Jesus an als Erlöser. Er will dich retten vor dem ewigen Tod dieser Gluthölle. Das ist Hölle. Und dann wird Gott, Offenbarung Kapitel 21, 22, einen neuen Himmel, ein neues Universum schaffen. Und wir werden auf dieser Erde leben, unser Erbteil genießen und regelmäßig Festversammlungen durchführen, indem wir nach Jerusalem kommen. Und Gott wird im Allerheiligsten wohnen, ohne verhüllenden Tempel. Wir dürfen jederzeit das Allerheiligste betreten, unserem Erschöpfer Gott und unserem Erlöser ins Angesicht schauen. Und wir werden ihn anbeten, wir werden danken und werden unser Erbe, das er uns schenkt, aufgrund unseres vertrauensvollen, glaubensvollen Gehorsams, je treuer du bist, desto größer das Erbe. Ich sage immer, das Heil ist unauflösbar, ein Geschenk, das Erbe müssen wir uns verdienen. Geh also treu deinen Weg mit Jesus, wo immer Jesus dich hingestellt hat, So erwirbst du dir ein schönes Erbe und eine schöne Ehrenstellung im Reich Gottes. Und dann werden wir dieses ewige Leben in Ewigkeit genießen, in einer Zeit, die nicht mehr enden wird, wie die Heilsgeschichte in dieser Welt. Ja, jetzt sind wir fertig. Also ich bin begeistert, ihr merkt, es sind Themen, die bewegen mich persönlich immer wieder. Und ich glaube, wir können unserem Gott einfach nur danken. Vor allen Dingen danken, dass wir auch zu seinem Volk gehören dürfen, der Gemeinde des lebendigen Gottes. Leute, es geht bald nach Hause. Also noch ein bisschen durchhalten, noch ein bisschen Druck standhalten. Wir haben so wunderbare Heilsgarantien. Der Herr kommt bald. Es dauert nicht mehr lange, davon bin ich überzeugt. 2000 Jahre Gemeinde, Ende, aus. Jetzt ist es zu Ende. Jetzt wollen wir eben noch beten und dann wollen wir... Ja, okay. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir wirklich danken, dass du uns in deinem Wort, in diesem wunderbaren Zusammenhängen, deinen Heilsplan geoffenbart hast. Wir danken dir, Herr, dass du uns deine Gedanken als Gott mitgeteilt hast und wir einfach erkennen können, wie wunderbar du in der Menschheitsgeschichte gearbeitet hast. Wir wollen dir danken, Herr, dass du uns die Gnade geschenkt hast, dass wir dich erkennen durften und dass wir zu deinem Volk gehören dürfen und dass du auch in unser Herz durch den Heiligen Geist gekommen bist, zu uns, den Heiden, die wir eigentlich ferne waren. Wir danken dir, dass wir teilhaben dürfen an diesem wunderbaren Heilsplan und an den Verheißungen, die die Vollendung und das ewige Heil betreffen. Und wir möchten dich bitten, Vater, wenn wir noch in dieser Welt stehen, wo wir spüren in einer Welt, die dem Untergang geweiht ist, dessen Gericht unausweichlich kommt und sich aufbaut. Herr, hilf, dass wir unsere Augen zum Himmel erheben. Wir haben eine Hoffnung. Wir haben Heil. Wir warten auf dich. Ja, Herr Jesus, komm bald. Wir freuen uns darauf, dich zu sehen. Segne uns die weitere Zeit zusammen, segne uns die weitere kommende Woche, segne uns, wenn wir nach Hause fahren sollten. Wir danken dir, dass du unser Herr und unser Erlöser bist. Herr Jesus, wir haben dich lieb und wir möchten dich anbeten. Amen.